Ja, wunderschönen guten Morgen. So hört man mich ja. Genau, wenn man die Folie anguckt, ich weiß jetzt, was alle unter 18 denken. Ja, 6-7. Ja, genau, so ist das. Für alle, die über 18 sind und nicht eingeweiht sind, kurz die Erklärung, das ist Jugendsprache. Und 6-7 ist in den Top 10 der Wörter, die dieses Jahr zur Wahl stehen zum Jugendwort des Jahres. Und mein Sohn sagt es zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit und ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet und wann man es so richtig verwendet. Aber als ich es gegoogelt habe, da habe ich Folgendes rausgekriegt. Doch was meinen die Jugendlichen denn jetzt mit 6-7? Absolut gar nichts. Ja. Und genau das macht es für die junge Generation so lustig, denn damit nerven sie Erwachsene, die keine Ahnung haben, was das bedeuten soll. So, na klasse. Das ist er. Und mein Sohn, der hat das so oft gesagt und als ich dann eine Predigtvorbereitung war, überlegt habe, was für ein Thema soll ich machen, da habe ich einfach mal aus Spaß Psalm 67 nachgeschlagen und da hat er eigentlich gedacht, das ist eh nur ein Furz, aber war es nicht, sondern es hat mich richtig gepackt, dieser Bibeltext, sodass ich gesagt habe, ja, das mache ich, darüber predige ich und vielleicht packt er dich heute Morgen ja auch. Der Psalm 67, den schauen wir uns heute mal näher an. Und ich lese da gleich mal die Verse 1 bis 5. Für den Dirigenten mit Saiteninstrumenten zu begleiten, ein Psalm, ein Lied. Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein Wirken, o Gott, und alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust. Die Völker sollen dir danken, o Gott. Ja, alle Völker mögen dich preisen. Die Nationen sollen sich freuen und dir zujubeln, denn du richtest alle Völker aufrichtig und gerecht. Ja, du leitest alle Nationen auf Erden. Ich finde es ein toller, ermutigender Text, oder? Das mit dem Seitenspiel aus Vers 1, das lasse ich diesmal weg. Ja, da ist der Joni viel besser. Ich kann das nicht. Ich begleite die Predigt nicht mit Seitenspiel. Aber der Inhalt ab Vers 2, der wird richtig interessant, finde ich. Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Das ist doch schön. Ein Mensch, der sich nach der Gnade und nach dem Segen Gottes ausstreckt. Einer, der möchte, dass Gott sich uns freundlich zuwendet und mit strahlendem Angesicht begleitet. Das hört sich doch gut an, oder? Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Und es ist eine schöne Bitte. Wir machen das hier ja auch sehr oft. Gerade in den vergangenen Gottesdiensten. Wenn wir dran zurückdenken, wenn du öfters hier bist, dann hast du das mitbekommen. Wir hatten Taufen, wir hatten den BU-Absolvierungsgottesdienst, wir haben die Verabschiedung von Dominik gehabt, wir haben Aussendungen von Missionaren gehabt. Und an all diesen Gottesdiensten haben wir gesegnet und gerne gesegnet. Und am Ende unserer Gottesdienste steht auch dieser Segen. Und wenn du eine Geburtstagskarte von mir bekommst, weil du Gemeindemitglied bist, von uns als Angestellten-Team, dann steht da auch immer Segen Gottes drauf. Der Segen Gottes. Das ist was Gutes. Das ist wunderbar. Und vielleicht hast du selber auch schon anderen Menschen das zugewünscht, auch gerade in der letzten Woche, gesegnete Ferien oder was auch immer. Gottes Segen und seine Gnade, das ist wunderbar. Aber manchmal ist das so, wenn wir ein Wort ganz oft benutzen, dann nutzt es sich ab. Ja, wir überhören es vielleicht oder wir überlesen es. Wenn du eine Geburtstagskarte bekommst und da wird dir der Segen Gottes zugesprochen, dann passiert das schnell, mir geht das manchmal so, dann überlese ich das und frage mich, was wünscht er mir eigentlich, die Person? Ne? Vielleicht geht dir das auch so, weil du so dran gewöhnt bist, an dieses Gottes Segen zu wünschen. Also was bedeutet das? Was wünscht er mir wirklich, wenn er mir den Segen Gottes zuspricht? Was bedeutet das, konkret von Gott gesegnet zu sein? Wenn du jemanden, wenn sich jemand fragen würde, der mit Gott wenig am Hut hat und den Segen Gottes auch nicht kennt, was würdest du ihm antworten? Was wäre deine Beschreibung? Wie würdest du den Segen Gottes erklären? Wir spüren alle, das ist irgendwie was Gutes, das ist was man haben möchte, den Segen Gottes. Segen bedeutet auch, etwas Gutes zusprechen und im religiösen Kontext bedeutet das vor allem von Gott etwas Gutes zugesprochen zu bekommen. Etwas, das in Gottes Augen gut ist. Und wir gehen heute mal einen Schritt tiefer und fragen uns, was bedeutet gut überhaupt? Was bedeutet gut? In unserer individualistischen Gesellschaft, da würde man hier sehr schnell antworten, das kannst du selbst entscheiden. Was gut für dich ist, das kannst du selber entscheiden, weil du bist der Einzige, der für sein Leben verantwortlich ist und entscheidet, was gut und schlecht ist für dich. Ist das dann der Segen Gottes, dass einem die Wünsche und dass die eigenen Lebenskonzepte erfüllt werden? Ist das ein gesegneter Mensch? Wünschst du das dem Menschen, der Geburtstag hat, in allererster Linie, dass seine Wünsche, all seine oder all ihre Wünsche in Erfüllung gehen? Wenn du sagst, Gott segne dich. Und wenn man sich mit der Bibel ein bisschen auskennt, dann denkt man da vielleicht an Abraham und an die Glaubensväter und zum Beispiel an so Stellen wie aus 1. Mose 24, Vers 35. Und der Herr hat meinen Herrn, also Abraham, reich gesegnet, wie dass er groß geworden ist und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Oh, das ist ein toller Segen, oder? Ich meine, Schafe und Rinder, Kamele und Esel, damit kann ich persönlich jetzt nicht so viel anfangen und meine Frau sagt wahrscheinlich auch, ein Esel, den ich geheiratet habe, reicht. Aber Gold und Silber, das ist das, womit wir alle was anfangen können, oder? Wenn Gott so segnet, dann wünschen wir uns den Segen Gottes. Und tatsächlich wird Gott nicht nur hier, sondern an vielen anderen Bibelstellen auch als ein Gott beschrieben, der uns segnet, indem er uns wohltut, indem er uns versorgt, auch mit dem, was wir brauchen. Und das hat auch dann manchmal materielle Segnungen. Er segnet uns mit Gesundheit, mit Erfolg und so. Das kann er wirklich tun und das tut er auch in der Praxis. Und vielen von uns geht es tatsächlich auch gut. Und wir erleben an vielen Stellen den Segen Gottes. Und ich finde das gut, wenn wir eine Kultur der Dankbarkeit entwickeln, wo wir sagen, das Gute, das ich habe, das Gute, das mir geschenkt ist, das kommt von Gott. Und dafür bin ich dankbar. Und das nehme ich als seinen Segen gerne in Empfang. Und das tut mir gut. Aber wenn es beim Segen Gottes hauptsächlich um die Erfüllung unserer Lebensträume gehen würde, dann hätten wir, wenn wir weiter in der Bibel gucken, einen ganz, ganz anderen Inhalt. Wir lassen ja dann ganz viel von der Bibel weg, wo Gott manchmal nicht materiell segnet, wo Gott manchmal nicht unsere Lebensträume erfüllt. Wir hätten auch ein ganz anderes Evangelium. Dann würde in Matthäus 12, Vers 28 zum Beispiel stehen, kommt her zu mir, die ihr arm und unverheiratet und nicht erfolgreich seid, ich will euch verheiraten, Geld und Erfolg schenken. Steht aber nicht. Oder wenn uns Ehe und Beruf auf den Senkel gehen, dann würde da stehen, kommt her zu mir alle, die ihr verheiratet seid und einen Job habt, ich will euch scheiden und arbeitslos machen. Steht aber auch nicht. Es ist total subjektiv, was wir empfinden und was wir für gut für uns selber erachten. Wenn Erfolg und Reichtum der Fokus des Segens Gottes wäre, dann würde ja auch jeder Pastor einen Ferrari fahren, oder? Ja, da müsste ich mir echt Gedanken machen mit meinem Ford, wo der Segen Gottes ist und ob meine Berufung wirklich da ist, ne? Aber so ist es nicht. Unsere egoistischen Wünsche scheinen nicht der Fokus des Guten zu sein und scheinen auch nicht der alleinige Fokus des Segens Gottes zu sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ein tieferes Verständnis bekommen für den Segen Gottes. Und das wird, das teasere ich schon mal an, das wird uns ein sehr viel besseres Verständnis dafür geben, wenn wir mal in Situationen kommen, die dem eben nicht entsprechen. Weil man könnte das ja jetzt fragen, man könnte ja sagen, ja, was ist dann mit denen, die nicht reich sind? Was ist mit denen, die keine Arbeit haben? Was ist mit denen, die sich eine Frau oder einen Mann wünschen und das nicht bekommen? Sind die nicht gesegnet von Gott? Haben die alle was falsch gemacht? Was ist mit denen, deren Ehe auseinandergegangen ist? Was ist mit denen, die in Streit leben? Haben die alle was falsch gemacht? Und wir alle kennen so Phasen, in denen es nicht glatt läuft im Leben. Und deswegen brauchen wir ein tieferes Verständnis von dem Segen Gottes. Wir sehen das nämlich, auch wenn wir in die Bibel schauen, dass es da Leute gibt, die auf diese äußerliche, oberflächliche Art gar nicht gesegnet wurden von Gott, obwohl sie Gott ganz treu gedient haben. Da gibt es Paulus zum Beispiel, der wie viele andere Apostel oft auf Reisen war und teilweise von seinem Nebenberuf als Zeltmacher leben musste und gerade so viel verdiente, dass er sich damit irgendwie versorgen konnte. Und dann war er angewiesen, dass Leute ihn einladen, dass er da wohnen durfte, hat die Gastfreundschaft von anderen Christen genossen, damit er da das Evangelium predigen kann. Teilweise aus der Gemeinde aus Philippi hat er sogar Spenden bekommen und lebte davon. Lebte von dem Hand in den Mund und von dem, er hatte nur so viel, wie er mit sich herumtragen konnte auf Reisen. Oder wir sehen Propheten auch schon im Alten Testament, ja, die in Höhlen lebten oder die sich von Gott versorgen ließen, indem Raben ihnen das Essen brachten. Oder das Volk Gottes bei der Wüstenwanderung, das immer nur so viel hatte, wie gerade der Tag es gefordert hat an Manna und an Wachteln und das dann gegessen haben, aber auch da nicht zu Reichtum kam. Die auf Reisen waren, in der Wüstenwanderung und das war auch notvoll. Und Jesus, der wurde in einem Stall geboren, war ein einfacher Handwerker. Gott selbst, als er auf diese Erde kam, war ein einfacher Handwerker. In einem Stall geboren, ging auf Wanderschaft, ohne große finanziellen Reserven zu haben, ohne Haus und Frau. Und die Kasse, die sein Jünger Judas führte, die war eigentlich dazu da, dass man den Armen, die noch ärmer waren, versorgen konnte, dass man ihnen Geld gab. Ganz anderes Lebenskonzept. Der Segen Gottes hatte etwas ganz anderes im Fokus. Und deswegen ist es für uns herausfordernd und immer wieder mal gut, wenn wir den Segen Gottes tiefer erforschen und tiefer begreifen. Der Segen Gottes geht nämlich tiefer. In unserem Psalm hängt er damit zusammen, dass sich Gott sich uns freundlich zuwendet und uns mit strahlendem Angesicht begleitet. Das ist eigentlich der Segen Gottes, die Zuwendung Gottes, die Begleitung, dass sein Angesicht strahlend über uns leuchtet. Nichts Materielles, sondern das ist der Fokus. Und zwar auf eine Art und Weise, die andere Menschen und damit uns auch zu sich zieht. Wir lesen das ja in den Versen 3-5. Denn so erkennt man auf der ganzen Erde dein Wirken, oh Gott. Und alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust. Die Völker sollen dir danken, oh Gott. Ja, alle Völker mögen dich preisen. Die Nationen sollen sich freuen und dir zujubeln, denn du richtest alle Völker aufrichtig und gerecht. Ja, du leitest alle Nationen auf Erden. Die Nähe Gottes und das Danken und Preisen und Freuen und Zujubeln aller Nationen, von denen hier in diesem Text die Rede ist. Und damit auch das Preisen, Freuen und Zujubeln von dir und mir, die wir heute in diesem Psalm lesen, all das ist das Ziel des Segens, weil es zugleich, und jetzt kommt das Überraschende, Inhalt des Segens ist. Es ist der größte Segen, den wir als Menschen erleben können. Gottes Gegenwart und ein Herz, das auf ihn ausgerichtet ist. Das ist der größte Segen, den es gibt. Es gibt keinen größeren Segen als die Nähe Gottes, oder? Oder nicht? Überleg mal. Ja, ganz schnell sind wir fromm geprägten Leute da beim Abnicken, ich ja auch. Das stimmt ja auch, absolut korrekt, 100% objektiv korrekt. Aber das ist keine Frage, die man rein rational beantwortet, sondern es ist eine Frage, die du und ich, die wir mit unserem täglichen Leben beantworten. Ist da der Segen Gottes das, was wir wirklich auch am besten finden? Und es äußert sich natürlich auch darin, dass wir danach streben, dass wir danach suchen, dass wir nicht mehr nur danach fragen, hey, was will ich? Sondern was will Gott? Und das ist das Normalste auf der Welt. Und wenn mir was passiert, was ich eigentlich nicht so wollte, dann ist das nicht erst, dann macht mich das nicht fertig, weil ich alles verloren habe, was ich eigentlich wollte, sondern ich weiß, ich habe ja noch Gott. Und dann ist das gar nicht so schlimm. Der Alltag, unsere Lebensziele, die Zeit, die wir investieren, die zeigt das auf, was wir wirklich darüber denken, was der größte Segen in unserem Leben ist. Und das ist der herausfordernde Part für uns. Wenn du etwas findest, das dir wichtiger ist als Gott und sein Wille, dann bedeutet das von Gott gesegnet werden, dass du genau das nicht bekommst. Weißt du das? Das ist doch die logische Konsequenz. Wenn Gott das Beste ist, was du haben kannst, und es gibt irgendwas in deinem Leben, das du prioritätsmäßig über Gott stellst, ist der größte Segen, den du erleben kannst, dass du in genau dieser Sache scheiterst. Dass du genau diese Sache nicht bekommst. Dass du genau in dieser Sache eine große Unbefriedigung erlebst. Und wenn du es hast, das, was dein Herz sich wünscht, auch an Materiellem und an allem Guten, das du so denkst, was du auch verdient hast, dann ist es der größte Segen Gottes, wenn du dein Herz nicht an diese Dinge hängst. Wenn du gut damit umgehen kannst, auf eine Art und Weise, die Gott ehrt und ihn in den Mittelpunkt stellt. Verstehe mich hier richtig, es gibt Menschen, die sind von Gott reich mit finanziellen Mitteln und Besitz und tollen Ehepartnern und so allem gesegnet. Aber der größere Segen ist, dass sie sich davon nicht kompromittieren lassen. Genauso wenig, wie ich sagen würde, Gottes Segen bedeutet Reichtum, gesund oder die Erfüllung anderer eigener Lebenswünsche, würde ich sagen, Gottes Segen bedeutet das Gegenteil, ja, Armut und keine Erfüllung eigener Wünsche und so, das sind beides Extreme. Was dieser Text uns sagt, was die biblische Botschaft uns sagt, was das Evangelium uns sagt, was die Tatsache uns sagt, dass es einen Gott gibt, der Anfang unseres Lebens ist und das Ziel unseres Lebens ist, diese Tatsache, was das sagt, das ist Folgendes, dass eben diese Nähe Gottes wichtiger ist als alles andere. Dass die persönlichen Lebensziele, die ich habe in meinem Leben, in denen es nur um mich geht und um meine eigenen Bedürfnisse, dass die zweitrangig sind. Was der Psalm und eigentlich die Bibel ganz zentral sagt, ist, Gottes Segen bedeutet, dass er dir schenkt, was dich ihm näher bringt, wahrhaft näher bringt. Und wir Menschen, wir sind dann manchmal total gewieft. Ja, wir überlegen uns das und dann versuchen wir das zu verstehen, okay, Gott will in allererster Linie, dass ich ihm nahe bin. Oh gut, dann bet mir so. Ich werde deine Nähe suchen, wenn du mir dafür einen guten Partner schenkst. Wenn du mir dafür Erfolg im Beruf schenkst. Wenn du dafür mein Leben gelingen lässt, so wie ich es möchte. Oder damit. Ich streng mich an, ich lebe meinen Glauben so gut ich kann, damit ich gesegnet werde. Und bei diesen beiden Mustern, denen wir danach gehen, geht es gar nicht um Gott und seine Nähe, sondern die Nähe Gottes wird dann instrumentalisiert. Sie wird instrumentalisiert. Und wir alle, die wir verheiratet sind oder in einer normalen Beziehung leben, zu Eltern, zu Geschwistern, zu Freunden, wir wissen, sobald wir Beziehungen instrumentalisieren, sind sie nicht mehr gut, sind sie nicht mehr gesund, werden sie ungesund. Wenn du nur die Nähe des anderen suchst, weil du dir am Ende etwas Schönes davon erhoffst, dann ist irgendwas schief. Ja. Vielleicht erhoffst du dir eine bestimmte Wertschätzung, bestimmte Gefühle, in Ruhe gelassen zu werden, dass der Haushalt gemacht wird vom anderen, dass der andere Geld nach Hause bringt, dass er die Kindererziehung übernimmt, einen bestimmten Lifestyle, tolle Insta-Fotos oder was auch immer. Und dann wird der andere instrumentalisiert. Weil es eigentlich um die Art und Weise geht, wie ich mein Leben leben möchte und der andere soll dazu passen und ich versuche, den anderen da reinzudrücken, dass er genau so wird, dass meine Lebensziele erfüllt werden. Aber wahre Nähe und wahre Liebe, sowohl in Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben, als auch zu unserer Beziehung zu Gott, findet darin ihre Erfüllung und ihr Glück an der Nähe selbst. Das sind echte, authentische Beziehungen, wenn ich mit dem anderen zusammen bin, durch hoch und tief, durch seine Fehler und meine Fehler, weil ich ihm nahe sein will. Das ist der Zweck, die Nähe zu ihm oder zu ihr. Wahre Nähe und wahre Liebe findet das Glück schon in der Nähe an sich. Der Segen Gottes ist seine Nähe in allen Situationen. Auf der Suche nach dir und auf der Suche nach Nähe zu dir hat Jesus uns das vollkommen vorgelebt. Er starb am Kreuz. Er hat alles dafür gegeben für uns. Ja, ein armes Leben gelebt, entbehrungsreiches Leben gelebt, weltlich gesehen nichts erreicht im Leben und starb dann am Kreuz für uns. Warum? Um was zu bekommen? Geld braucht er nicht. Anbetung hat er als dreieiner Gott von sich selbst und auch von seinen Engeln vor seinem Thron. Viel reiner und viel besser, als wir es jemals hinkriegen mit unserem freien Willen. Und Gehorsam, dann hätte er uns den freien Willen am besten gar nicht gegeben. Auch das ist nicht die erste Stoßrichtung Gottes. Es geht ihm nur um deine freiwillige Nähe, weil Gott Liebe ist. Das Leiden und das Sterben war es ihm wert. Einfach nur diese Nähe um der Nähe willen. Und das ist das, was Nationen und Völker schon seit Jahrtausenden zu Jesus bringt. Sein Sterben. Wenn alle Christen so gesegnet würden, dass sie reich, schön und erfolgreich wären, würde das aussagen, dass Reichtum, Schönheit und Erfolg wichtiger wären als die Nähe Gottes. Versteht ihr das in diesem Zusammenhang? Das ist wichtig. Ich finde das sehr wichtig. Und Reichtum, Schönheit und Erfolg wäre dann das, was der Menschen vor allem braucht, aber danach streben auch schon Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Brauche ich Gott ja gar nicht für dieses Streben. Aber da ist dieser Jesus, dem Gott und sein Wille so kostbar ist, dass er sein Leben dafür gibt. Da ist dieser Paulus, der in seinen ganzen Entbehrungen Gott lobt und weitermacht, Gottes Zeuge zu sein, bis er letztlich, wie fast alle Apostel, für seinen Glauben stirbt. Und das sind heute die Christen, die sogar in Krankheit ihren Frieden bei Gott suchen. Die in und trotz all ihren unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen Gott die Ehre geben. Die damit zeigen, Gott ist mir wichtiger als Gesundheit und andere Wünsche, die eben nicht erfüllt werden. Die ihren Besitz, diese Christen, die ihren Besitz, ihre Kraft und ihre Zeit Gott zur Verfügung stellen, die auf der Arbeit sogar dann von Jesus reden, wenn sie belächelt werden. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Das ist wirklich anders. Das ist wirklich ein Zeugnis, um mal dieses christliche Wort zu benutzen. Daran sehen Leute wirklich, dass es mehr gibt als ihre persönlichen Wünsche, als das Nachjagen nach unerfüllten Sehnsüchten und Wünschen, weil wirklich in Gott all unsere Sehnsüchte erfüllt werden. Selbst dann, wenn unsere persönlichen Wünsche, die wir so für unser Leben geplant haben, nicht in Erfüllung gehen. Daran erkennt die Welt, dass die Nähe Gottes erfüllender und wichtiger ist als alles andere. Beim Segen Gottes geht es deshalb nicht nur um das Abgreifen der positiven Dinge, die wir uns selber wünschen, sondern es geht auch um seine Nähe in schwierigen Zeiten. Es geht um seine Nähe in Schönen, im Schönen wie im Schweren. Wir sind gesegnet durch die Nähe Gottes an sich. Sie ist Erfüllung und unser Glück. Und das ist nicht der einzige Psalm, der in diese Richtung geht. Es gibt sehr viele Psalmen, die in diese Richtung gehen. Und es gibt noch mehr Lebensdarstellungen in der Bibel, wo genau das Zentrale ist. Gottes Nähe, nicht persönlicher Erfolg. Okay, jetzt wo wir das verstanden haben und wissen, lesen wir das vielleicht nochmal ganz anders, wenn uns jemand Gottes Segen wünscht zum Geburtstag. Oder wenn am Ende des Gottesdienstes uns Gottes Segen zugesprochen wird. Es geht um die Nähe Gottes. Und dann können wir das auch praktisch machen. Ganz praktisch machen. Vielleicht gibt es nämlich Lebensziele und Wünsche in deinem und meinem Leben, die wir besser loslassen sollten. Das heißt nicht, dass sie niemals erfüllt werden. Aber das heißt, dass sie nicht mehr das Zentrum unseres Lebens sein müssen. Wenn wir merken, es gibt Wünsche, an denen wir mehr hängen als an Gott, dann lass uns es ganz ehrlich vor Gott aussprechen. Und lass uns daran arbeiten, dieses Ziel Stück für Stück loszulassen. Dass das wieder in seine Ordnung fällt. Und dann lasst uns Gott das Vertrauen zusprechen, dass er uns versorgen wird durch seinen Segen. Selbst dann, wenn wir diese Ziele nicht erreichen. Und für unsere Ferienzeit, die wir vielleicht noch haben, vielleicht schaust du auch online zu, gerade in den Ferien, dann bedeutet das, dass wir seine Stille suchen, seine Nähe suchen. Wenn das wirklich stimmt, dass Gottes Segen und seine Nähe wichtiger und erfüllender ist als alles andere, was wir haben, dann lass uns, wenn wir die Zeit haben, dann lass sie uns nehmen. Und wenn wir sie nicht haben, dann lass sie uns nehmen. Dann gucken, dass wir sie freischaffen können. Auch wenn du nicht in Urlaub fährst, sondern jetzt bis Ende des Jahres durcharbeitest, im Alltag gibt es auch Situationen, wo wir sie uns nehmen können. Wenn sie wirklich so wichtig ist, diese Nähe Gottes, wenn das wirklich stimmt, dass wir von Gott kommen und zu ihm hingeschaffen sind, dass es das Beste ist, wenn Gottes Angesicht uns anleuchtet in seiner Nähe, dann lasst uns diese Nähe auch immer wieder neu suchen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir wissen und erleben, dass dein Segen so viel größer ist als das, was wir von unserem eigenen Leben erwarten und als die Ziele, die wir uns selber stecken. Und ich möchte dich davor bewahren, möchte dich bitten, dass du uns davor bewahrst, dass wir andere Ziele höher stecken als dich selbst. Ich möchte dir danken für all die Ziele und all die Dinge, die wir nicht erreichen in dem Leben, die wir nicht bekommen von dir und die uns dafür in deine Arme treiben. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns wahres Glück schenken kannst und dass du es im Himmel für uns vorbereitet hast, in der Ewigkeit. Und dass wir immer wieder neu die Augen dafür geöffnet bekommen von dir, was wirklich wichtig ist, damit wir uns nicht in uns selbst verlieren und in unseren Wünschen und in dieser Welt, die so ganz anders lebt. Hilf uns dadurch durch deine Gnade. Amen. Jetzt segne ich euch aber gerne mit dem Segen Gottes. Ihr steht schon. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der allmächtige dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.